findet eine Beerdigung statt. Viele Menschen sind da. Sie kommen in die Leichenhalle, um am offenen Sarg Abschied zu nehmen. Manche weinen beim Anblick des Verstorbenen. Sie denken an das, was sie mit ihm erlebt haben. Manche beten, manche bitten im Stillen um Verzeihung oder sagen leise, was sie im Leben nicht sagen konnten. Andere kommen einfach und sind traurig. Einige sind von weit her angereist. Nach Jahren sieht man einander wieder an einem Sarg. Ein Lied wird gesungen, der Sarg geschlossen, und dann setzt sich eine lange Prozession in Bewegung zum Dorffriedhof. Der Pfarrer spricht Segensworte, Menschen treten ans Grab und werfen Blumen hinein, einer nach dem anderen. Es ist ein langer Abschied. Nachher gehen sie zum Leichenschmaus. Die Kinder und Enkel, die Verwandten, die Nachbarn, viele aus dem Dorf. Sie essen, trinken und erzählen, was sie mit dem Verstorbenen erlebt haben. Es sind ganz unterschiedliche Erzählungen, Bruchstücke, Mosaiksteine, aus denen ein ganzes Leben eines einmaligen Menschen wird. Das Erzählen verdrängt die Trauer, die später natürlich wiederkommen wird, überhaupt bei der Witwe, wenn sie dann alleine ist. Es ist Abend geworden. Der Sohn hat seine Mutter heimgebracht und sie fühlt einen Schmerz so groß, als habe man ihr bei lebendigem Leib einen Teil ihres Körpers weggerissen. So sehr fehlt ihr der Verstorbene. Tausende von Fäden liefen zwischen ihnen hin und her, bis er starb. Tausende Kleinigkeiten verbanden sie. Tausende Gewohnheiten hatten sich im Lauf der Zeit eingespielt, wie sie miteinander gefrühstückt haben und er dann den Hund spazieren geführt hat, wie er die Zeitung immer unordentlich hat liegen lassen und sie sich im Lauf der Zeit daran gewöhnte, sie zusammenzulegen, bevor sie sie las. Wie er mit den Geschwistern in diesem ganz bestimmten Tonfall am Telefon sprach. Sein Humor, mit dem er manche Situation entspannen konnte. Die Musik, die meist in voller Lautstärke durch das ganze Haus erscholl. Aber auch die Kinder und Enkel, die Orte, an denen sie gemeinsam waren. So vieles hatte sie verbunden. Und nun hat der Tod das alles abrupt zerrissen. Sie fühlt nur noch Leere in sich und jetzt? Ihr graut vor dem, was vor ihr liegt. Wie soll sie ohne ihn leben? Über die nächsten Wochen weiß sie nichts mehr. Nichts ist ihr im Gedächtnis von dem, was passierte. Sie ist wie erstarrt. Alles ist unwirklich. Im Zimmer sind noch dieselben Möbelstücke stehen an ihrem alten Ort. Im Schrank hängen die Kleider, als wäre er nur kurz weggegangen. Neben ihr liegen die Bettdecke und sein Kissen und das Buch, das er zuletzt gelesen hat. Es ist, als käme er gleich zurück und legte sich neben sie. Und trotzdem ist alles anders. In allen Räumen, so empfindet sie, hängt der Tod. Immer wieder kommen die Kinder, um ihre Mutter aufzumuntern. Sie bringen ihr Essen und tragen es wieder weg, denn sie hat keinen Hunger, jetzt noch nicht. Sie spürt, dass die Kinder sich Sorgen machen und die Enkel vorbeischicken, um sie abzulenken. Sie will nicht abgelenkt werden. Sie will nur Ruhe, sich nicht bewegen, den Schmerz nicht noch mehr spüren, nicht noch mehr weinen, wo sie doch schon gar keine Tränen mehr hat. Sie lebt und sie lebt doch nicht. Sie ist in diesem Zwischenreich zwischen Leben und Tod. Sie spürt den Sog des Todes. Nein, sie will nicht sterben, aber sie möchte zu ihm, zu ihm. Liebe Gemeinde, verlassen wir diese jene trauernde Frau. Was sie durchmacht, sind leider immer wieder auch unsere Erfahrungen. Ich denke dabei an manchen Hausbesuch zurück, wenn ich das Foto an der Wand betrachtete oder auch nur den Namen des Verstorbenen nannte, erneut Tränen und das oft noch nach Jahren. Die Zeit heilt eben nicht immer alle Wunden. Leben geht eben nicht immer automatisch weiter. Wir begehen heute den Ewigkeitssonntag, Gelegenheit über den Tod, auch über den einmal kommenden eigenen Tod nachzudenken. Die klügsten Menschen haben sich den Kopf zerbrochen, wie man angemessen mit dem Tod umgehen könne. Er wurde beschönigt, verharmlost, kunstvoll weggeschminkt. Mancher Philosoph beschrieb ihn als die große Befreiung. Doch tief innen spüren wir, dass alle diese Versuche daneben liegen. Der Tod ist schrecklich. Jesus hat ihn nie verharmlost. Er selber stirbt mit einem fürchterlichen Schrei auf den Lippen. Er, der von sich sagte, ich bin das Leben, kann nur schreien, als ihn der Tod ereilt. Ihr Lieben, Ewigkeitssonntag. Ich gehe mal davon aus, dass mancher unter uns heute seine Trauer über einen schmerzhaften Verlust in diesen Gottesdienst mitgebracht hat. Er erwartet ein ehrliches, helfendes, tröstendes Wort. Ein Wort der Hoffnung. Ehrlich ist das Wort auf jeden Fall, das ich für heute ausgesucht habe. Ehrlich deshalb, weil es vor Augen stellt, was auf die Menschheit zukommt. Und in diesem Sinn ist es auch ein Wort der Hoffnung, überhaupt für alle, die zu Jesus gehören und ihm vertrauen. Ich lese uns 2. Petrus 3, 8 bis 13, und zwar nach der Übersetzung der Neuen Leben Bibel. Das Besondere an der Neuen Leben Bibel ist ihre Genauigkeit und das in einer Sprache, die jeder versteht. 2. Petrus 3, 8 bis 13. Ihr sollt wissen, liebe Freunde, dass ein Tag für den Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Doch der Tag des Herrn wird so unerwartet kommen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter schrecklichem Lärm vergehen und alles wird sich in Flammen auflösen. Und die Erde wird mit allem, was auf ihr ist, dem Gericht ausgeliefert werden. Wenn aber alles um uns her sich auf diese Weise auflösen wird, wie viel mehr solltet ihr dann ein Leben führen, das heilig ist und Gott ehrt. Ihr sollt diesen Tag erwarten und ihn herbeisehnen, den Tag, an dem Gott den Himmel in Brand setzt und die Elemente in den Flammen zerschmelzen. Wir aber erwarten den neuen Himmel und die neue Erde, die er versprochen hat. Dort wird Gottes Gerechtigkeit herrschen. Soweit unser Text. Ihr Lieben, ich habe schon zu hören bekommen, wo bleibt denn euer Jesus? 2000 Jahre sind um und nichts ist passiert. Und dann kommen ja diese Vorwürfe, akzeptiert endlich, dass mit dem Tod alles aus ist. Der Tod hat das letzte Wort. Danach kommt nichts mehr. Keine Wiederkunft Christi, keine Auferstehung der Toten. Hört endlich auf zu träumen. Ich hoffe, solche Angriffe verunsichern uns nicht. Natürlich sind inzwischen 2000 Jahre vergangen. Und natürlich steht die eine oder andere Zusage der Bibel noch unerfüllt im Raum. Aber genauso gilt, was uns der zweite Petrusbrief zuruft, dass nämlich ein Tag für den Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Du, Gott ist doch nicht nur Herr dieser Welt, er ist auch Herr über die Zeit und damit unabhängig von unserem Zeitverständnis. Er war schon immer, also vor der Zeit. Er ist der Ewige und von daher mit unserem Verständnis von Zeit eben nicht zu erfassen. Wie ist das denn bei uns? Nehmen wir unseren Monat. Wir messen ihn nach den Mondphasen. Zunehmender Mond, Vollmond, abnehmender Mond, Neumond. So entstand die Länge eines Monats. Oder wir messen nach den Drehungen der Erde um die eigene Achse, unsere Tage. Wir messen den Umlauf der Erde um die Sonne. Damit haben wir ein Jahr, genauer gesagt ein Erdenjahr. Andere Planeten benötigen für ihren Umlauf um die Sonne weniger oder mehr Zeit als die Erde. Entsprechend sind dort die Jahre kürzer oder länger. Würde es auf diesen Planeten intelligente Wesen geben, würden sie selbstverständlich andere Zeiten zugrunde legen. Der Physiker Albert Einstein hat herausgefunden, dass die Zeit von der Geschwindigkeit abhängt, mit der sich ein Körper bewegt. Je schneller ein Körper, desto langsamer vergeht die Zeit. Für uns Laien schwer verstehbar, aber man kann das nachweisen. Warum sage ich das alles? Um deutlich zu machen, dass unsere Maßstäbe eben nicht die einzigen sind. Und schon gar nicht die einzig richtigen. Schon von daher wäre es vermessen, Gott und seine Pläne in unser Verständnis von Zeit einsperren zu wollen. Nein, bei Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Das mussten übrigens schon die ersten Jünger lernen. Sie waren nämlich überzeugt, dass Jesus nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt unmittelbar wiederkommen würde. Man freute sich darauf. Bedeutete das doch, nicht sterben zu müssen, sondern einfach in das neue Leben hinüberwechseln zu können. Paulus sprach von einem Überkleidetwerden mit dem neuen Leben. Niemand fürchtete sich vor dem Ende, im Gegenteil. Man sehnte es direkt herbei, unter anderem mit dem aramäischen Gebetsruf Maranatha, unser Herr komme bald. Man war sich so sicher, dass manche ihr Hab und Gut sorglos an Bedürftige verteilten. Als die ersten Christen dann aber älter wurden und einer nach dem anderen starb, mussten sie umdenken lernen. Selbst ein Paulus. In seinen späteren Briefen rechnete er nicht mehr mit dem unmittelbaren Wiederkommen Jesu. Ihr Lieben, unser Herr Jesus Christus wird auf diese Erde zurückkehren, ganz bestimmt. Wie? Dazu sagt unser Wort, wie ein Dieb in der Nacht. Also überraschend. Dann, wenn wir es nicht erwarten. Ob das noch zu unseren Lebzeiten geschieht? Lasst uns nicht über Tag und Stunde spekulieren. Lasst uns aber so leben, dass unser Herr jederzeit wiederkommen könnte. Nun macht unser Wort aber noch auf etwas anderes aufmerksam. Die Wiederkunft Christi verzögert sich nicht deshalb, weil ein Tag für den Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Das ist für mich Evangelium pur. Gott möchte retten. Er möchte möglichst alle retten. Er möchte noch vielen Menschen Gelegenheit zur Umkehr geben. Aber auch da winken wieder manche ab. Glaubt Gott denn wirklich, dass sich die Menschen ändern? Und dann zählen sie auf, was allein die Kirche Andersdenkenden angetan hat. Die Kreuzzüge im Namen Gottes. Die Eroberung Mittel- und Südamerikas. Der Antisemitismus. Die Unterdrückung der Wissenschaft durch die Kirche. Beispiel Galileo Galilei, der gezwungen wurde, dem Weltbild des Kopernikus abzuschwören. Und so weiter und so fort. Liebe Gemeinde, allen Skeptikern zum Trotz, hält die Bibel daran fest. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Allerdings, diese Welt steht zum Abbruch bereit. Der Untergang ist vorprogrammiert. Wir haben es vielleicht noch im Ohr, dann wird der Himmel unter schrecklichem Lärm vergehen und alles wird sich in Flammen auflösen und die Erde mit allem, was auf ihr ist, dem Gericht ausgeliefert werden. Als Christen sehen wir, was auf die Menschheit zukommt. Aber Gott sei Dank, es ist nicht das Ende. Gott schafft eine ganz neue Welt, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Darauf läuft alles hinaus. Ihr Lieben, der 2. Petrusbrief möchte uns keine Angst machen. Er fordert uns auf, das Leben zu ergreifen, gerade weil wir wissen, was auf die Erde zukommt. In der Bibel heißt es, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Tolles Wort. Von Jesus freigesetzt, müssen wir nicht mehr krampfhaft am Alten festhalten. Wir können loslassen und in unserer vergehenden Welt Zeichen dieser neuen Welt aufrichten. Wie? Unser Text sagt, wenn aber alles um uns her sich auf diese Weise auflösen wird, wie viel mehr solltet ihr dann ein Leben führen, das heilig ist und Gott ehrt? Es geht darum, sich auf Gott auszurichten und ihn mit unserem Leben zu ehren. Dazu gehören unser Sichtbares, unser hörbares Verhalten in der Familie, in der Gemeinde, im Straßenverkehr oder wo wir uns eben gerade aufhalten. Die Lutherbibel drückt es so aus, dass wir geschickt sein sollen in heiligem Wandel. Es klingt irgendwie verstaubt, altmodisch, aber überlegen wir. Wenn der heilige Gott Liebe ist, und diese Liebe uns gegenüber nie aufhört, dann besteht ein unheiliger Wandel darin, dass wir einander die Liebe entziehen. Wo wir einem Menschen die Liebe entziehen, stirbt er mitten im Leben einen kleinen Tod. Geschickt sein im heiligen Wandel heißt deshalb, die vielen kleinen Tote möglichst verhindern. Und wo ein Mensch einen kleinen Tod gestorben ist, ihm wieder zum Leben zu verhelfen. So gesehen ist der heilige Wandel alles andere als eine verklemmte Lebensführung. Der heilige Wandel ist spannend. Er ist abenteuerlich. Wir leben aus, was wir machen sichtbar, was von Gott her an uns geschieht. Ausleben, sichtbar machen, was von Gott her an uns geschieht. Gott liebt uns ohne Ende. Er ist uns gegenüber barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Güte. Das nehmen wir nun in unseren Alltag mit hinein und tragen damit zum Leben bei. Wenn wir es tun, dann sind wir im Sinne Gottes heilig. Dann werden dort, wo wir sind, weniger kleine Tote gestorben. Dann geben wir Gott wirklich die Ehre, denn er will in Menschen geehrt sein. Liebe Gemeinde, ich komme nochmal auf den Anfang zurück, auf jene trauernde Witwe und damit auf alle unter uns, die einen geliebten Menschen verloren haben. Welchen Trost hält unser heutiges Wort für Sie bereit? Ich kann jetzt nur aus meiner persönlichen Erfahrung reden. Ich denke an meine Mutter, die vom Kopf her und dann auch körperlich immer mehr abgebaut hat, bis sie dann gestorben ist. Der Trost unseres heutigen Wortes liegt für mich darin, dass uns ein neuer Himmel und eine neue Erde verheißen ist. In aller Trauer dürfen wir eben auch nach vorne schauen und erkennen, dass der Tod eben nicht das letzte Wort hat. Und deshalb lese ich jetzt noch zum Schluss Offenbarung 21, 1 bis 5. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen: Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der auf dem Thron saß, sagte: Ja, ich mache alles neu. Amen.